Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Tiesiog buvau tiesiog privalėjau parašyti, nes aš jutau, kad tai yra neteisybė, kad tos apie tas karo aukas yra nekalbama ir aš norėjau tą, kaip ir tą neteisybę atitaisyti, nu kaip pataisyti, tai tiesiog.
Beim vorherigen Buch war es tatsächlich so, dass dieses Thema ihn gefunden hat quasi, das heißt, er hat Leute kennengelernt, Wolfskinder, die jetzt in schon höherem Alter sind, die in Litauen leben und gespürt, dass er dieses Buch einfach schreiben musste, weil viel zu wenig, zumindest in Litauen, aber auch hier in Deutschland wurde lange kaum über diese Kinder gesprochen.
O naujoji knyga yra apsakymų knyga apie nedidelį miestelį, kuriame vyksta įvairūs įvykiai, kartais jie būna jokingi, kartais galbūt tragiški, bet jie savotiškai susiję vienas su kitu ir personažai vienur yra pagrindiniais, sakykime, personažas, tai kitam apsakyme gal jis tik tai praeina pro šalį. Tame miestelėje kartais vyksta ir kažkokie surrealistiniai dalykai, yra tam tikro maginio tokio maginės gyvybės ir gal net ir pasakos elementų. Bet man tai labai artima, nes aš pats kilęs iš mažo miestelio ir Lietuva iš vis tokių mažų miestelių šalis.
Und das neue Buch, weil es da ja um eben das Leben in so einem kleinen Städtchen oder einem Dorf geht, da sind ja die Personen, die kennen einander. Das ist eine vertraute Welt. Er ist selbst auch in so einem Städtchen aufgewachsen. Da passiert viel Lustiges. Es passiert auch manchmal etwas Skurriles. Es gibt so sogar Märchenelemente in diesen Geschichten. Das heißt, so magische Wesen, die da auftreten, wo man sich schon in eine fast surrealistische Welt versetzt. Aber es ist sehr einfach, Geschichten zu erzählen in so einer kleinen Welt, weil diese Personen immer wieder interagieren. Die kommen in einer Geschichte als Hauptperson vor, in einer anderen spielen sie eine ganz andere Rolle, vielleicht nur die des Passanten, der das Ganze beobachtet. Und hier möchte ich dann auch bitten, dass ein Stück aus diesem oder eine kleine Erzählung, eine kurze Erzählung, sind zum Teil sehr kurze, zum Teil weniger kurze, zu lesen auch auf Deutsch.
Das Verhältnis von Masse zu Geist. Danius sitzt gern in seinem Wald. Hier kennt er alles. Hier ist alles vertraut. Ein jeder kleine Stein, der Stamm und Ast einer jeden Kiefer, ein jedes Eichhörnchen, das weit, weit oben, beinahe an der Kuppel des Waldes einen Tannenzapfen knackt. Alles, was in diesem Dickicht lebt und auch alles, was leblos ist, Stein und Metall, Baum und Plastik, alles begrüßt Danius Anwesenheit. Der Wald segnet ihn mit seinem Rauschen und seinem Lied. Ach ja, und auch die Sonne, die bisher in Danius Dickicht durchdringt, bis hierher, die auf jedem Blatt der Schwarzerle, auf der glänzenden kleinen Birke glitzert, auch sie streichelt und beruhigt ihn. Danius sitzt auf einem Spezialklappstuhl für Angler und ergötzt sich an der Welt, sinnt über Ruhe und Stille nach. Er würde gern auf dem kleinen Baumstumpf sitzen, auf dem Moos überwachsenen und noch stärker mit der Natur eins werden, aber dort sind bösartige Ameisen. Danius sitzt da und ist wunschlos glücklich, möchte sich nur ergötzen und da sitzen und schweigen, schweigen. Und beobachten, wie die Geistestränen herabtropfen, wie das klare 3-Liter-Glas sich langsam füllt. Ein gutes Wetter für Selbstgebranntes, denkt Danius bei sich. Dann steht er vorsichtig von seinem Klappstuhl auf, bläst irgendwelche Waldmotten aus dem Glas, wischt den Rand mit einem Zipfel seines karierten Jacketts ab, beugt sich über das große Glas und füllt das kleine. Stets genau aufpassend, dass Gott behüte, nichts daneben geht, bis fast an den Rand und mustert es. Voll trinkt Danius das Geschenk. Liebten Roggens. Danius erfüllt sich mit Kraft und Wehmut, mit Freiheit und Weisheit. Jeder Fühler ist jetzt eingeschaltet. Danius ist jetzt kein Mensch mehr, sondern ein riesiges Sinnesorgan, das alles spürt. Und ein einziger, imposanter Verstand, der alles begreift. Ob der Majestät der Welt muss Danius weinen. Er wischt die Tränen ab und beginnt die Welt zu beobachten, die winzigen Bewohner dieser Welt. Geschöpfe und Windwirbel, alles. Er fühlt sich jetzt für alles und alle verantwortlich. Saust etwas an Danius Kopf vorbei. Was ist denn das? Will der Dao der augustanischen Gestrüppe wissen. Eine Hummel? Fragt er sich. Nein, keine Hummel, gibt er sich selbst zur Antwort. Es macht Spaß, in der Natur über die Geheimnisse der Natur nachzusinnen. Es tut gut, ach wie gut tut es doch, den Waldgeistern zuzuhören. Fliegt erneut etwas. Ein gelbes, plärrendes, winziges Flugzeug dicht an seinem Ohr vorbei. Das ist doch eine Hornisse, freut sich Danius, den Flieger erkannt zu haben. Noch einmal, noch eine Hornisse, stellt der Mensch fest. Die dritte Hornisse, zählt er. Von diesen Hornissen wimmelt es hier nur so. Die einen kleiner und glänzend wie das Gold in der Asche, die anderen groß und blass, aber mit roten, runden Augen. Noch andere ganz einfach Wespen. Danius beobachtet sie. Er fragt sich, was diese entzückenden Sonnensplitter hier zu tun haben. Hier in diesem Dickicht aus Schwarzerlen und kleinen Kiefern mitten im Wald. Ach so, jetzt fällt mir ein, warum ihr euch hier summend versammelt habt, meint Danius lachend und prostet den geflügelten Kollegen mit dem zweiten Glas zu. Die Hornissen schleichen sich vorsichtig an die tropfende Flüssigkeit, ans Fass, an die Maische an und trinken gierig, pumpen ihre kleinen Mägen voll. Dann versuchen sie zu fliegen. Hey, ihr kommt wohl nicht weit, nachdem ihr so gebechert habt? Fragt Danius. Kommen, wir fliegen, fliegen wir, surren die Summer und fliegen direkt auf die Kiefer zu. Summ! Danius findet den Anblick, wie die Summer trinken, an die Baumstämme prallen und der Länge nach da liegen, irgendwie traurig. Andere fallen auch sofort zu Boden, unmittelbar neben dem Apparat. Wahrscheinlich ist deren Organismus schwächer. Wie unergründlich ist doch die Welt. Wie viele Geheimnisse birgt sie. Niemand weiß, wann sein letztes Stündchen geschlagen hat. Dachten etwa diese Hornissen, dass sie an einem so schönen Tag mitten im Wald ins Gras beißen müssten? Danius weint bittere Tränen, heult, während er über das Sein, nicht das alltägliche Dasein, nachdenkt. Aber plötzlich sieht er die auf dem Rücken liegenden Himmelsflieger, die scheinbar schon tot waren, drehen sich auf den Bauch, stellen sich unter großer Anstrengung auf die Beine und lösen sich beschwingt vom Boden, steigen singend in die Lüfte, verabschieden sich. Danius beobachtet sie mit offenem Mund. Es hat ihm die Sprache verschlagen. Zum Himmel empor erheben sich die goldenen Hornissen. Sie steigen und steigen, allen Gesetzen zum Trotz. Wenn einer an einem Baum oder an Blätter prallt, so fällt sie zu Boden. Aber gleich darauf strebt sie schon wieder. Empor. Schön, denkt Danius bei sich. Warum liegen die Kleineren, wenn sie an dem Baum geprallt sind, kürzer am Boden und die Größeren länger? Geheimnisse, überall Geheimnisse. Das gehört sich sicher zu den Mysterien der Physik. Ein Gesetz zum Verhältnis von Masse zu Geist. Danius holt Anlauf und mit dem Kopf voran in den Baum, der einen hallenden Ton von sich gibt. Offenbar ist er musikalisch. Aus solchen fertigt man Geigen. Danius fällt der Länge nach hin und bleibt liegen. Summen die Hornissen besorgt. Wer weiß, wie lange dieser Riesensummer hier liegen bleibt? Wer konnte denn wissen, wie groß sein Verhältnis von Geist zur Masse war? Ich könnte es euch erzählen. Aber wer möchte schon warten, bis Danius wieder zu sich kommt und sich in den Himmel erhebt? Dafür habe ich nicht die Zeit.
Sie sehen, es sind manchmal die eine Geschichte, die wir vorher gelesen haben, bei der vorherigen Lesung war so etwas düster. Diese ist doch eher etwas erheiternd. Und dieses zweideutige diese zweideutige Bedeutung von Geist ist nicht nur im Litauischen, auch im Deutschen durchaus geläufig. Ich wollte auch mal fragen, also in vielen Geschichten spielt eben der Geist im Sinne des Weingeistes doch eine gewisse Rolle. Und kommt auch irgendwie lustig hervor. Also eben der Alkoholismus ist doch ein gewisses Problem auf dem Land in Litauen. Aber ich finde, man hat ihn hier irgendwo präsent, aber er wird nicht so präsentiert, dass man die Leute unsympathisch findet oder dass die Problematik angesprochen wird.
Alkoholis užima plačią vietą.
Taip, kadangi taip jau atsitinka, kad žmonės alkoholis ir nužudo to žmonės, bet ir problemų jie turi, bet kartais tos alkoholinės istorijos būna pakankamai ir juokingos. Tiesą sakant, aš nenorėjau čia... Nu, norėjau tiesiog pažiūrėti taip ir... Iš vis šitoj knygoj ganėtinai daug yra savotiško humoro. Kartais jis toksai gal pakaruokliškas humoras, bet jo yra.
Ja, sagt schon. Also ich meine, das kommt natürlich einfach, weil auf dem Land wird natürlich ab und zu mal ein Gläschen oder zwei getrunken. Diese Geschichten sind irgendwie... Manchmal sind sie am Anfang etwas traurig, aber sie nehmen häufig auch haben ihren Humor, vielleicht in einer gewissen Weise auch Galgenhumor, der für den Leser doch auch interessant ist. Und ja, auf dem Dorf diese Geschichten, viele, viele haben eben so einen etwas leicht schwarzen Humor. Vielleicht reicht es noch für eine zweite, die kurze, eine sehr kurze Geschichte, ja. Doch, ich denke, dafür kurze. Haben wir noch Zeit. Heißt die, auch die Flasche.
Die Flasche. Danius brauchte, koste es, was es wolle, etwas zu trinken. Er stand vor den Regalen mit den Flaschen und konnte sich nicht entscheiden. Er brauchte eine Flasche, von deren Inhalt ihm nicht übel würde. Er schaute alle im Laden durch und musste bei jeder würgen. Dann sagte er leise... Gott macht, dass es hier wenigstens eine Flasche gibt, von der mir nicht übel wird, die mich nicht würgen lässt, sodass ich sie trinken und mich aufs Ohr legen kann. Und Danius sah diese Flasche. Sie war wunderschön, funkelte, mit silbernen Sternen darauf. Erst prüfte Danius den Alkoholgehalt des Inhalts. Ausreichend. Der Preis ziemlich hoch, aber Danius hatte beschlossen, nicht zu sparen. Zu Hause konnte er sie aus irgendeinem Grund nur mit Mühe öffnen. Und als er von der Flüssigkeit kostete, war er über Geschmack und Geruch erstaunt. Danius konnte beim besten Willen nicht sagen, woran ihn dieses Getränk erinnerte. Aber das war kein Grund, das Trinken zu lassen. Was mochte es schon für einen Unterschied, woraus er hergestellt war? Spirituosen bestanden ja stets aus demselben, aus Körper, aus Blut. Das Getränk wirkte auch anders als jedes andere. Es sandte ihm Bilder und Erinnerungen. Völlig überraschend sah Danius seine Mutter vor sich. Sie saß da, war aber zugleich auch ganz woanders, seine verstorbene Mutter, nach der er sich so sehr sehnte. All die Jahre, in denen er ohne sie lebte, hatte er sich nach ihr gesehnt, gesehnt und nochmal gesehnt. Und mit seiner Sehnsucht war die Zeit in der Ferne verschwunden und hatte ein schwarzes Loch hinterlassen, in dem die Sehnsucht weiter anwuchs. Jetzt zeigte die Wunderflasche Danius, woran er sich nicht mehr hatte erinnern wollen. Mutters Wahnsinn, ihre Krankheit. Die Mutter saß auf einer Bank und aß Hering und fragte nur, warum Danius so wenig davon mitgebracht habe. Hering war zuhauf da, doch seine Mutter sah die Dinge anders. Danius saß neben ihr und schaute den Menschen an, der zugleich ganz in seiner Nähe und in weiter Ferne war. Die Mutter lachte los, als eine andere Frau zu heulen anfing. Sie sagte, sie heult und heult, wahrscheinlich glaubt sie, sie sei im Wald. Rundum standen wirklich viele Bäume. Danius fragte, Mama, fürchtest du dich nicht hier? Der Tag war nebelverhangen, trüb. Es konnte jeden Augenblick zu regnen beginnen. Dennoch hatte er seine Mutter nach draußen geführt, damit sie wenigstens für eine Weile dem winzigen Krankenzimmer mit den verschimmelten Wänden, mit den alles durchdringenden Gerüchen von Arzneimitteln und Menschen entkam. Die Mutter fragte erneut, »Warum, Danius, hast du so wenig Hering mitgebracht?« Danius erwiderte, »Ich gehe, Mama, und hole mehr Hering für dich.« Dann ging er den kleinen Hügel hinunter und hörte hinter seinem Rücken eine Frau heulen, die glaubte, sie sei eine im Wald verirrte Hündin. Danius wandte sich um und erblickte seine Mutter am Metalldraht des Zaunes festgekrallt, die Arme weit auseinandergestreckt. Sie hatte sich irgendwie merkwürdig emporgehangelt. Danius erschrak, als ihm einfiel, dass seine Mama jetzt an einen Gorilla erinnerte. Die Mutter sah ihm nach, als er ging. Ihr Gesicht war ausdruckslos, keine Traurigkeit, kein Sinngehalt. Danius wandte sich ab und ging davon. Herbstliche Blätter fielen zu Boden. Es begann in Strömen zu regnen. Danius marschierte zum Laden. Er brauchte auf Biegen und Brechen etwas zu trinken. Doch da war keine Flasche, von der ihm nicht übel wurde.
Danke, Lili Heiser, für die Lesung. War auch eine sehr schöne Geschichte. Ich weiß nicht, ich denke, heute haben wir auch gehört, was meint das Publikum. Ist Ihnen diese Welt sehr fremd? Weil ich denke, zum Teil so in ländlichen Gegenden, auch in Deutschland, ich weiß es jetzt nicht, ich komme aus der Schweiz ursprünglich, selbst da, gibt es solche Bilder durchaus auch zu sehen. Vielleicht nicht ganz dieselben, aber das ist nicht ganz fremd. Ich wollte noch den Autor fragen zuerst mal, wie sieht er den Unterschied, diese Geschichten spielen so eben in der späten Sowjetzeit, vielleicht in der frühen Unabhängigkeitszeit, Wie sieht es heute aus da, zum Beispiel in der Gegend, wo er herkommt?
Taip, taip, tie miesteliai keitėsi, Lietuva labai tuštėja, nes daug didelė pakankamai emigracija ir daug miestelių yra tokių visiškai apytuščių. Čia šitie apsakymai rašyti yra maždaug apie 90-us metus, kai Lietuva iškovojo nepriklausomybę. Ir čia tas laikas, kai dar nėra nei mobilių telefonų, nei kompiuterių, čia iki 2000-ųjų metų.
Natürlich klar, diese Zeit ist auch die Zeit, vieles hat sich geändert, wie er sagte, da gab es ja noch keine Handys und keine Computer. 1990, als Litauen gerade unabhängig geworden war, sich die Unabhängigkeit wiedererkämpft hatte. Ein Unterschied ist, dass die viele kleine Städte oder auch Dörfer sehr entleert geworden sind, weil etwa ein Drittel der Bevölkerung, ja nicht ganz ein Drittel, ich übertreibe vielleicht, aber etwa 800.000 Litauer sind emigriert in den letzten 26 Jahren seit der Unabhängigkeit. Das heißt, es gibt wirklich auch Kleinstädte, wo vielleicht noch die Hälfte der Bevölkerung da ist oder auch weniger, sehr viel nur eben ältere Leute. Das ist schon nur eher noch über eine Zeit, wo es noch ein funktionierendes oder besser funktionierendes Gemeinwesen vielleicht sogar gab.
Tiesą sakant, tie miesteliai dabar yra labai gražiai sutvarkyti, labai, nes iš tikrųjų daug pinigų yra gauta ir iš visokių fondų Europos ir taip toliau, ir labai stengiasi žmonės padaryti kažkokius juos jaukius ir visą kitą, tačiau nepaisant to vis tiek jie tuštėja. Aš, žinoma, lyginti dabarties su tais 90-aisiais metais nėra ko lyginti, todėl kad žmonės tiesiog dabar gyvena žymiai turtingiau ir geriau, ir daugiau yra optimizmo, daugiau kažkokio, galų galiai ir tas išvažiavimas, tai nebūtinai, kad jie išvažiuoja visam laikui, paskui grįžta, galų galia daug žmonių važiuoja ten iš didelių miestų į tuos miestelius, ten turi savo tas namus ir praleidžia ten vasaras ir visa kita. Nežinau, man atrodo, tuo metu buvo daugiau niūrumo, banditizmo, kažkokio tokio pykčio, o dabar to nėra.
Er sagt, dass sich natürlich vieles hat sich auch zum Guten gewendet, das heißt, die Leute sind heute viel fröhlicher, also diese düstere Stimmung, die da zum Teil auch rauszuspüren ist aus einigen Erzählungen, die ist schon weg, weil dank der Förderung natürlich, der EU-Förderung, sind diese Städtchen heute sehr schön herausgeputzt. Also viele der Kleinstädte, da kann man hinfahren, das sieht aus wie ein deutsches Kleinstädtchen. Alles ist schön renoviert, herausgeputzt, das Geld ist nicht irgendwo verschwunden, die Leute machen was. Und die emigriert sind, es ist auch nicht unbedingt notwendig, dass die nie wiederkommen. Ich meine, es gibt auch Gegenden in Süditalien, wo die Leute wieder zurückgekommen sind, bevor im Alter. Oder auch, es gibt jetzt nicht wenige, die auch aus der Stadt vielleicht als Zweitwohnsitz mal, also so, um das so abzurunden, die Stimmung ist durchaus, was mich überrascht, zum Teil besser geworden. Danke dann, dass Sie gekommen sind. Oder wenn noch jemand eine Frage hat, haben wir noch Zeit für, ja, durchaus.
Niemand?
Sonst überlassen wir den Nachkommenden rechtzeitig das Podium. Danke.
Ach.
mache ich die Taste.
Bitte Sie drücken und dann Sie weiter.
Okay. Ja? Okay. Also nicht zugleich.
Nein, die, zugleich.
Die, wenn der rote Knopf an ist, dann ist es an.
Ja, und dieser rote Ring leuchtet hier.
Okay.
Ah,
okay. Ja. Super.
Okay, gut. Danke.
Sie können da gern mittrinken?
Nee, ich muss jetzt nichts trinken, danke.
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Schleicher, mein Name ist Sabine Fecke. Ich begrüße Sie sehr herzlich als Vertreterin des Klöpfer und Meyer Verlages hier auf der Leipziger Buchmesse zur Lesung mit Sibylle Schneicher. Kurz ein paar Worte zum Verlag. Seit 26 Jahren gibt es den kleinen, feinen Tübinger Verlag Klöpfer und Meyer, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, frei nach Hannah Arendt Bücher fürs Denken ohne Geländer zu verlesen. Das ist schöne Literatur, das sind Sachbücher, Lyrik und Essayistik. Klöpfer und Meyer ist nach wie vor ein unabhängiger Verlag und stellt Halbjahr für Halbjahr ein interessantes und anspruchsvolles Programm auf die Beine. In diesem Frühjahr erschien nun dort der Roman »Der Mann mit dem Saxophon« von Sibylle Schleicher. Sibylle Schleicher, in der Steiermark geboren, studierte an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Graz Schauspiel. Es folgten Fest- und Gastengagements an den Bühnen in Graz, Darmstadt, Bielefeld, Kiel und Berlin. Zuletzt spielte sie 13 Jahre lang am Theater in Ulm. Seit 2015 arbeitet sie freiberuflich. Schon länger veröffentlichte sie Gedichte, Prosatexte, ein Opernlibretto, Kabarettstücke, Hörspiele und im Jahr 2000 bei Heimon den erfolgreichen Debütroman »Das schneeverbrannte Dorf«, für den sie den Peter-Klein-Preis der Stadt Aachen erhielt. Sie ist Mitglied im österreichischen PEN, heute lebt sie in der Nähe von Ulm. 1997 wurde Sibylle Schleicher selbst überraschend zu einem Filmcasting nach Lemberg eingeladen für Francesco Rosis »Die Atempause«. Am Set der internationalen Co-Produktion herrschte ein derartiges Chaos, dass sie sich dachte, das muss ich mal verbraten. Es sollte noch einige Jahre dauern, bis sie dies in dem Mann mit dem Saxophon umsetzen konnte. Hannah, Schauspielerin, ist auf dem Rückflug von einer Auslandsreise, die ihr Leben gehörig verändert hat. Auf dem Schoß hält sie ihr Tagebuch und lässt die vergangenen Wochen Revue passieren. Aber es ist mehr geschehen, als die Blätter festhalten können. Eine ungewöhnliche Reise nach Lemberg, die als Flucht begonnen hat.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.